Auch heute noch werden Tatorte auf Fingerabdrücke untersucht. Viel wichtiger ist für die moderne Kriminalistik allerdings ein anderer Fingerabdruck geworden. Der genetische Fingerabdruck.
Ob wir groß sind oder klein, eine Stupsnase haben oder eine Knollennase, ob wir blond sind oder schwarzhaarig, all das ist festgelegt in unserem Erbgut, den Genen.
Unser Erbgut sieht aus wie eine zusammengerollte, winzig kleine, aber ziemlich lange Kordel, die man Desoxyribonukleinsäure nennt. Weil dieser Name viel zu kompliziert ist, kürzt man ihn ab in DNS bzw. DNA.
Unsere Erbgutkordel DNA ist eine Art Speicherstick für Informationen. Sie ist in verschiedene Abschnitte unterteilt. Und auf jedem dieser Abschnitte ist eine bestimmte Information gespeichert. Zum Beispiel über die Farbe unserer Haare oder die Form unserer Nase. Diese Abschnitte auf der DNA-Kordel nennt man Gene.
Die DNA-Kordel mit unseren Erbgutinformationen liegt nicht einfach irgendwo in unserem Körper herum. Eine Kopie davon befindet sich in jeder einzelnen Zelle, in jeder Hautschuppe, jedem Haar und jedem Tropfen Blut. Ein Haar von meinem Kopf enthält also nicht nur Informationen über meine Haare, sondern auch darüber, dass ich eine Knollennase habe.
Du hast doch keine Knollennase. Übrigens sind nicht nur unsere Erbgutinformationen so gespeichert. Alle Lebewesen auf der Erde, Tiere, Pflanzen, Bakterien, speichern ihre Erbinformationen in DNA-Kordeln. Und diese Kordeln gleichen sich erstaunlich stark. Das Erbgut einer Maus und das eines Menschen sind zum Beispiel zu 95% identisch.
Unsere Erbsubstanz DNA ist ein interessanter Werkstoff. Muss man sich mit Ziegelstein vorstellen. Das ist was Richtiges, das kann man sehen, das kann man anfassen, das kann man schmecken. Das ist da, das ist wirklich da. Ist halt so ein Faden, wenn man den aus der Zelle ziehen würde, wäre der also 2 Meter lang. Und der hat eine interessante Eigenschaft. So wie Ziegelsteine halt groß, klein, dick, dünn, neu, alt sein können. Farbig, weniger farbig. Die DNA hat eine Eigenschaft, nämlich die, dass sie zwar sehr viele ähnliche Stellen bei verschiedenen Menschen hat, und diese Stellen haben auch alle Menschen, aber die sind trotzdem genügend verschieden, dass man die Leute unterscheiden kann. So wie zum Beispiel Augen. Fast alle Menschen haben Augen, also nahezu alle Menschen haben Augen, aber die Augen sind sehr, sehr, sehr verschieden. Die Iris von Menschen ist nie gleich, niemals. Das ist also, wir haben eine ähnliche Sache, Augen, aber im Detail ist sie verschieden. Und so ist das halt auch bei der DNA. Die ist zwar, wie man ja auch am Körper sehen kann, ist sie immer gleich. Die meisten Menschen haben 2 Beine, 2 Augen, 5 Finger, 2 Ohren, Haare auf dem Kopf und so weiter. Da muss es also was Ähnliches geben, aber das sieht nicht alles gleich aus. Im Gegenteil, die Zusammenstellung dieser Merkmale ist sogar immer total verschieden, wenn man genau hinguckt. Und das ist eben auf der Erbsubstanz DNA eingespeichert.
Bei jedem Menschen sieht die DNA-Kordel also ein bisschen anders aus. Genauso wie sich der Fingerabdruck jedes Menschen von dem aller anderen Menschen unterscheidet. Darum spricht man bei der Analyse des Erbguts auch vom genetischen Fingerabdruck, obwohl es gar kein richtiger Fingerabdruck ist.
Das kann man sich so vorstellen, zum Beispiel, also mein Kumpel Sven, der hat an einer bestimmten DNA-Stelle hat eine 5-fache Wiederholung. Das ist jetzt so wie 5-mal der Ziegelstein aufeinander getürmt. Ich habe dieselben Ziegelsteine, aber ich habe 7 davon oder 3. Das heißt, das ist ein Unterschied in der Menge. Die Ziegelsteine sind aber dieselben. Das heißt, das ist sehr leicht zu finden. Man muss nur nach Ziegelsteinen gucken, die eine bestimmte Form und Größe und Farbe und so haben. Dann schreiben wir das auf und gucken an der nächsten Stelle. Und wenn man so an 7, 8, 9 Stellen guckt, dann hat man schon irre viele Unterschiede.
Ebenso wie ein Täter am Tatort Abdrücke seiner Finger hinterlässt, hinterlässt er auch seinen genetischen Fingerabdruck. Natürlich nicht absichtlich. Weil wir aber alle unseren genetischen Fingerabdruck in jeder einzelnen Hautzelle tragen, verrät der Täter sich schon, wenn er einen Tropfen Blut verliert oder ein Haar oder eine einzige Hautschuppe.
Da jeder Mensch pro Stunde ungefähr 500.000 Hautschuppen verliert, ohne es zu merken, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, an einem Tatort den genetischen Fingerabdruck des Täters zu finden. Übrigens tragen Spurensicherer deshalb auch immer einen Plastik-Overall mit Kapuze. Am Tatort will schließlich keiner auch noch die DNA der Ermittler rumliegen haben.
Natürlich gilt für den genetischen Fingerabdruck dasselbe wie für den echten. Dass die DNA von jemandem am Tatort ist, heißt nicht, dass derjenige der Täter war. Jeder, der in dem Wohnzimmer jemals zu Besuch war, hat dort Haare und Hautschuppen verloren, inklusive Nachbarsdackel Waldi.
Auch beim genetischen Fingerabdruck muss also viel Material eingesammelt und analysiert werden. Und auch hier braucht man das Vergleichsmaterial von einem Verdächtigen.
Leider kann man sich den genetischen Fingerabdruck nicht so einfach anschauen wie einen echten, denn die DNA ist winzig klein. Aber man kann den genetischen Fingerabdruck sichtbar machen, genau wie einen echten.
Im Labor nimmt man die Erbsubstanz, die man vom Tatort hat, aus Blut, aus Speichel, aus Sperma, aus Urin, aus der Leiche vom Täter. Wenn man den gefragt hat, dürfen wir bei Ihnen mal im Mund so ein bisschen ein paar Zellen rausnehmen, mit so einem Wattetupfer oder innen im Mund langreiben, am Zahnfleisch oder an der Wange. Und dann holt man die erstmal aus dem Wattetupfer raus. Das ist eigentlich ziemlich einfach. Das wäscht man raus, das ist wie Wäsche waschen. Der Tupfer ist ja auch nichts anderes als ein Schrubber oder so ein Wischmopp. Ist genau dasselbe. Und mit dem haben wir ja was auch abgerieben, genau wie man mit dem Wischmopp jetzt den Boden sauber reibt. Und das holen wir jetzt raus aus der Watte. Und jetzt müssen wir die Erbsubstanz da rauskriegen, aus den Zellen, die da rumschwimmen. Das ist einfach, man löst einfach die Zellen auf, außer der Erbsubstanz. Das ist so ähnlich wie mit Bio-Waschmittel waschen. Da wird also nicht die Wäsche aufgelöst vom Bio-Waschmittel, sondern die Flecken auf der Wäsche. Und genauso machen wir das. Wir lösen die Zellen auf, aber nicht die Erbsubstanz, Wasser. Und das, was übrig bleibt, ist die DNA. Und die kann man jetzt mit ganz vielen verschiedenen Verfahren, kann man die jetzt anschauen. Dann lässt man die zum Beispiel durch ein ganz, ganz dünnes Röhrchen laufen. Und in dem dünnen Röhrchen wird einfach gemessen, wie viel von der jeweiligen DNA-Stelle vorhanden ist und wie diese DNA-Stelle aussieht. Da kann man dann nach Hause gehen und schlafen und am nächsten Morgen kommt man wieder und dann ist da ein Zettel oder eine Computerdatei, die sagt einem, wie viel von dem jeweiligen Stückchen der DNA da war, wie lang das war oder wie schwer das war oder wie farbig das war. Das kann man sich also aussuchen, mit welcher Methode man das darstellt.
Manchmal führen die DNA-Spuren vom Tatort nicht sofort dazu, dass ein Verbrechen aufgeklärt wird. Aber man speichert diese Spuren in einer Datenbank, genauso wie die echten Fingerabdrücke. Und so kann es passieren, dass ein Verbrechen noch Jahre nachdem es geschehen ist, mit Hilfe der gespeicherten DNA-Spuren aufgeklärt werden kann.
Der Klassiker, der auch wirklich sehr oft passiert: Man weiß, dass eine Person, zum Beispiel ein Räuber, sehr oft Erbsubstanz DNA hinterlassen hat, zum Beispiel typischerweise Autoeinbrüche, Tankstellen, Überfälle, Raub, also so schon ganz schön harte Sachen. Und die Polizei kann dann aber hat keine Anhaltspunkte zum Ermitteln, wie gesagt, keine Videoaufzeichnungen, nichts, aber ein bisschen DNA hinterlassen die Täter oft irgendwo. Die speist man in eine Datenbank ein und die Datenbank sagt einem dann, pass auf, das ist immer dieselbe Person. So. Und dann kommt es sehr oft dazu, dass diese Person, weil die offensichtlich antisozial ist und sich einen Dreck darum schert, was andere fühlen oder wollen, die sagt sich halt, ich will Geld und Kaugummis und Benzin und das, was ich mir gerade kaufen will, also nehme ich mir das, egal ob andere Leute dabei Schaden nehmen oder bluten oder traurig sind, ist mir egal, ich darf das, weil ich das will, also antisoziale. Und früher oder später begehen die irgendein Delikt, wo sie mal bei auffallen. Man nimmt jetzt ihre DNA, weil sie festgenommen werden, aus einem Mundabstrich von der Person, also man tut da so einen Wattetupfer in den Mund, das speist man in die Datenbank ein und dann macht's bing, 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 bing und dann hat man die letzten 60 Fälle von denen, leuchten dann sozusagen auch auf von einer DNA-Spur, die damals noch anonym war, wo man aber immer weiß, es war dieselbe Person. Also das ist, glaube ich, der einzige Fall, wo die Spur ganz klar eine Verbindung zwischen Tatort, Täter, Tatvorgehensweise und sozusagen auch Opfer herstellt. In allen anderen Fällen muss man sich immer genau überlegen, ja, die Zigarettenkippe, die ich da gefunden habe, die hat zwar die DNA von einer verdächtigen Person, aber war die auch wirklich am Tatort? Kann ja sein, dass die Zigarettenkippe da hingeschmissen wurde, hingeweht wurde, seit 10 Jahren da liegt. Also da ist das ein bisschen schwieriger. Aber bei dem genannten Fall, so Datenbankfälle, da klappt es ganz gut.
Von so etwas wie einem genetischen Fingerabdruck konnten Sherlock Holmes und Scotland Yard Ende des 19. Jahrhunderts nur träumen. Aber auch wenn es heute diese Möglichkeit gibt, heißt das noch längst nicht, dass jedes Verbrechen aufgeklärt werden kann oder dass man immer dem richtigen Täter auf der Spur ist. Manchmal führt das Bing, Bing, Bing nämlich auch zu einem DNA-Phantom.
Wir hatten jetzt eine Serie, ist nicht lange her. Da hat die Person immer Spuren hinterlassen, die scheinbare Person, das DNA-Phantom, an allen möglichen Tatorten, aber es war merkwürdig, es waren immer nur in bestimmten Bundesländern und die Taten haben nicht zusammengepasst. Also zum Beispiel die verrückteste Tat war eine, das waren so ziemlich harte Jungs, die da eine Tat begangen haben und die haben geschworen, dass da keine Frau dabei war. Das war nämlich weibliche DNA. Und das war der Moment, wo man gesagt hat, okay, irgendwas wird hier komisch, weil diese Frau sollte auch eine Polizistin erschossen haben, die sollte auch ganz normale so Junkie-Beschaffungskriminalitätsdelikte begangen haben, die sollte auch gut geplante Verbrechen begangen haben, also das passte nicht zusammen. Aus DNA-Sicht passte das wunderbar zusammen, weil war halt immer dieselbe Spur.
Die deutsche Kriminalpolizei ist ratlos, bis das geheimnisvolle DNA-Phantom endlich enttarnt werden kann.
Das war in Wirklichkeit eine alte Dame oder ältere Dame, ich will sie jetzt nicht beleidigen, also ist ja noch ganz robust, die Dame. Die hat in einer Firma gearbeitet, wo auf so Stiele, da hat die Watte drauf gerollt. Und diese Wattetupfer, die benutzen wir, um Spuren aufzusammeln vom Tatort. Ne? Irgendwas, zum Beispiel eine Blutspur, da tut man ein klein bisschen destilliertes Wasser auf das Watteköpfchen und reibt das dann ab. Und es stellte sich dann raus, dass das eben ab und zu mal hat diese Dame in der Firma, wo die Wattestäbchen in Deutschland hergestellt wurden, hat die einfach mal die Watte nachgedreht, wenn da so ein paar Fasern rauskamen oder wenn die irgendwie vom Band gefallen sind. Und so war in Wirklichkeit das überhaupt nicht die DNA der Täterin, der angeblichen, sondern von der rüstigen älteren Dame in der Wattestäbchenfirma.